Wenn man in die Geschichte des Dannewerks zurückguckt und auch darauf, was die Archäologie findet, dann ist hier früher auch keine so klare Trennlinie gewesen. Da müssen wir einfach sehen, diese klare Trennlinie, die entsteht im 18., 19. Jahrhundert.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Küstery, Geschichten von der Waterkant. Heute am Mikrofon Laura Potzowait, Mittelalterhistorikerin aus Kiel, und Stefan Magnus, Mittelalterhistoriker, ebenfalls aus Kiel.
In der heutigen Episode von Küstery geht es mal wieder ins Mittelalter, wobei das auch gar nicht so wirklich stimmt. Denn es dreht sich heute um das Dannewerk. Eine Struktur, die zuletzt ja aufgrund der Grabungen des letzten Jahres oft durch die Medien geistete. Aber schon seit Juni 2018 ist es gemeinsam mit Haithabu Teil des UNESCO-Weltkulturerbe, archäologischer Grenzkomplex Haithabu und Dannewerk. Und ebenso wie Haithabu würde es dem Denkmal Dannewerk eigentlich gar nicht so wirklich gerecht werden, wenn man es rein aufs Mittelalter reduzieren würde. Denn das Dannewerk ist nicht nur, so liest man es ja immer wieder, das größte Kulturdenkmal Nordeuropas, sondern vermutlich auch das Denkmal mit der längsten und vielfältigsten Geschichte der Region, wobei wir das vielleicht auch gleich näher noch erörtern können. Wir, also Laura und ich, sitzen hier jetzt gerade in den provisorischen Hallen des Dannewerke-Museums in großer Runde. Denn wir haben uns erstmals gleich drei Gäste für ein Gespräch eingeladen. Drei Gäste, die fachlich nicht nur hätten besser sein können, sondern deren Profil auch schon den gesamten Facettenreichtum des Themas abbildet. Wir freuen uns da enorm, dass wir Astrid Humuscheid vom Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein, Frau Gewitte vom Museum Sonderjylland in Hadesleben und Lars-Erik Bethke, Direktor des hiesigen Museums, heute begrüßen dürfen. Wirklich ganz vielen Dank, dass ihr euch heute Zeit für das Gespräch genommen habt.
Und das Erste, was wir jetzt im Container mal machen, ist, dass sich die drei nochmal detaillierter vorstellen und uns eigentlich mitteilen, was sie hier mit dem Dannewerk eigentlich zu tun haben.
Ja, also mein Name ist Astrid Humuscheid. Ich arbeite beim Archäologischen Landesamt und ich bin habe das erste Mal 2010 mit dem Dannewerk zu tun gehabt, als ich als Grabungsleiterin im Grunde hierher geschickt wurde, um eine Grabung durchzuführen. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht wirklich eine Dannewerk-Forscherin, sondern ich war eben Grabungsleiterin am Archäologischen Landesamt und habe dort verschiedene Grabungen durchgeführt. Aber seitdem sind eben viele oder mehrere weitere Grabungskampagnen dazugekommen. Ich habe dann später mit Frauke Witte zusammen das Tor am Dannewerk ausgegraben und bin eigentlich mittlerweile im Archäologischen Landesamt diejenige, die gefragt wird, wenn es um archäologische Zusammenhänge rund um das Dannewerk geht.
Ich bin Frauke Witte, ich bin am Museum in Hadersleben, Museum Sonderjylland, angestellt, seit über 20 Jahren schon. Und durfte bei den Ausgrabungen am Tor am Dannewerk teilnehmen, 2013 und 2014. Und auch im letzten Jahr hier am Dannewerk wieder ausgraben, weil eine deutsch-dänische Kooperation zwischen dem Museum Sonderjylland und dem Archäologischen Landesamt in Schleswig besteht. Und zusammen mit Astrid Humuscheid machen wir beide die Aufarbeitung dieser Ausgrabung am Tor vom Dannewerk, die in einer großen, umfangreichen Publikation münden soll, wo wir eben diese Ausgrabung beschreiben und auch die neuen Forschungsergebnisse vorstellen werden.
Ich bin Lars-Erik Bethke. Ich leite seit 2020 das Dannewerke-Museum. Ich bin von Haus aus eigentlich Diplomsoziologe, habe sehr lange mit Kommunikation gearbeitet. Das passt sehr gut zum Dannewerke-Museum, auch wenn man das im ersten Moment nicht denkt, weil das Dannewerke-Museum ein reines Vermittlungszentrum ist. Wir vermitteln seit 1990 hier am Wall die Geschichte dieser Anlage, die 1500 Jahre umfasst, und arbeiten, wenn es um das Wissenschaftliche geht, mit dem Archäologischen Landesamt, mit dem Museum Sonderjylland, mit den Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen und anderen Partnern zusammen, um das wissenschaftliche Fundament für diese Einrichtung zu sichern. Wir sind gerade dabei, eine neue Einrichtung aufzubauen, auch dort stark mit der Hilfe unserer Partner, und sind täglich für die Menschen da, die hier vor Ort das Dannewerk erkunden wollen.
Also wir sehen schon richtig viele Themen, die man heute besprechen könnte. Das Erste, was wir uns gerade auf der Hinreise hier nach Dannewerk gefragt haben, sprechen wir jetzt heute eigentlich vom Dannewerk oder vom Dannewerke? Ich habe gesehen, auf den Schildern steht sowohl die dänische als auch die deutsche Form.
Der Begriff Dannewerke, die dänische Form, kommt von, also ist sozusagen die Abwandlung von Dananes Wirke. Also das Werk der Danen. Das heißt, beide Begriffe, der deutsche und der dänische, sind natürlich richtig. Was man immer bedenken muss, ist, es wird mit einem N buchstabiert und nicht wie die Ortschaft Dannewerk mit zwei N. Da ist machen wir gerne einen Unterschied.
Ja, aber ich kann das wirklich bestätigen. Ich denke mal, wir leben ja hier im Grenzland. Das heißt, es sind im Grunde zwei Begriffe, die dasselbe bedeuten. Und es ist weder das eine noch das andere richtiger, als es ist beides gut und steht nebeneinander.
Und damit hätten wir ja schon gleich ein ganz besonderes Merkmal dieses Kulturerbes benannt, nämlich, dass es für zwei Länder Bedeutung hat und in zwei historischen Kontexten eine große Rolle spielt, nicht zuletzt im Dänischen. Das Interessante ist, dass auch die Form Dannewerk durchaus früh auftaucht in geschichtlichen Quellen. Es ist schon immer auf zwei Sprachen gegeben, diesen
Begriff. Jetzt haben wir über die Zweisprachigkeit gesprochen. Der Begriff ist jetzt schon gefühlte 100-mal gefallen. Aber ich komme ja zum Beispiel gar nicht aus Schleswig-Holstein. Und deswegen ist es vielleicht mal ganz wichtig, ganz kurz und knapp und basal zu sagen, was ist das Dannewerk überhaupt?
Oha.
Wenn man das kurz und knapp fassen kann.
Das ist, würde ich sagen, eine kurze Frage, die eigentlich einer riesigen Antwort bedarf. Also das Dannewerk ist ein, oder wird oft, und das stimmt auch, als Grenzkomplex bezeichnet. Es ist eine Anlage, eine sehr große Anlage, die in der Länge von Hollingstedt im Westen bis in die Gegend von Eckernförde reicht und ungefähr, da gehen die Meinungen etwas auseinander, je nachdem wie man misst, so um die 30 Kilometer lang ist und die aus heutzutage, aus Erdwällen besteht, in denen aber teilweise auch Mauern verborgen sind. Da gibt es eine Mauer, die aus Feldsteinen gebaut worden ist und eine Mauer, die aus Ziegeln gebaut worden ist. In den Wällen, die heutzutage noch erhalten sind, sind auch Spuren von Holzpalisaden übrig geblieben. Und wir wissen durch die Dannewerk-Forschung, die jetzt eben halt auch schon über 100 Jahre andauert, dass das Dannewerk, es ist schon gesagt worden, eine sehr lange Geschichte hat von ungefähr 1500 Jahren, wenn man alles zusammennimmt. Und dass das, was heutzutage als von der Anlage noch sichtbar ist und übrig ist, nicht immer alles gleichzeitig bestanden hat, sondern es hat sich eben in diesem Zeitraum auch entwickelt. Es ist angebaut worden, neu gebaut worden, umgebaut worden. Und wie gesagt, es hat eine sehr lange, komplexe Geschichte.
Zu diesen von Astrid erwähnten verschiedenen Phasen gehört nicht zuletzt auch der Halbkreiswall von Heiterbu. Und Heiterbu ist ja auch ein Begriff, nicht nur hier in Schleswig-Holstein, sondern international. Und auch der Halbkreiswall ist ein Teil des Dannewerks. Und es gehören Seesperren dazu. Also sehr umfangreiche Bauten, die über einen langen Zeitraum hin diese Grenze und Verteidigungsanlage immer wieder erneuert und ausgebaut haben.
Wie gesagt, ich hatte ja gesagt, dass es eigentlich immer als Grenzwall diente, der auch nach Süden ausgerichtet gewesen ist. Das kann man ja daran erkennen, dass vorgelagerte Gräben sich eben auf der Südseite befinden. Es hat eigentlich nie wirklich in irgendeiner Form nach Norden hin funktioniert. Und da das Dannewerk so eine lange Geschichte hat und eben ja recht weit in die Geschichte zurückreicht, also im Moment gehen wir davon aus, dass es mindestens bis ins 4., 5. Jahrhundert nach Christus zurückreicht, kommen wir da natürlich auch in Bereiche der Geschichte, über die wir relativ wenige Nachrichten haben und eigentlich fast nur archäologische Nachrichten. Das bedeutet, wir haben da zwar schon eine Grenze vor uns, aber wir wissen relativ wenig darüber, wer da eigentlich gegen wen eine Grenze gebaut hat. Wir haben natürlich Vorstellungen davon, aber in diesen Zeiten ist es wesentlich schwieriger, das zu benennen, als zum Beispiel in den späteren Zeiten, als Heiterbu zum Beispiel existiert in der Wikingerzeit oder im Mittelalter, wo es dann eben viele schriftliche Quellen schon gibt, wo wir teilweise die Namen wissen von den Leuten, die da die da verantwortlich waren und wer da sozusagen gegen wen irgendwas verteidigt hat.
Was vermutet man so bei den Hintergründen? Also es ist ja auch jetzt nicht unbedingt der erste Wall gewesen, der diese Halbinsel irgendwie durchquert, wenn man weiter nach Norden blickt. Also gibt es da irgendwie eine Tradition oder hat man irgendwie eine Ahnung, was so der Kontext ist?
Es gibt vor allen Dingen in Jylland die Tradition, Wälle und Palisaden und auch Gräben schon in der Eisenzeit zu errichten. Davor gibt es sogar schon sogenannte Lochreihen oder Grubenreihen, die auch als Grenzanlagen angesehen werden, die aber auf kleinräumige territoriale Grenzen hindeuten. Diese eben von dir angesprochenen Wälle weiter nördlich des Dannewerks, die ziehen auch teilweise über den sogenannten Heerweg, der auch heute Ochsenweg genannt wird, also die Hauptverkehrsstraße, die genau hier an der Stelle, wo wir die Ausgrabung 2013 oder 2010 bis 2014 vorgenommen haben, das Dannewerk durchquert und wo auch das Tor entdeckt wurde. Diese Wälle weiter nördlich in Jütland, die ziehen auch teilweise über den Heerweg hinweg und machen dabei eine Kontrolle dieses Heerwegs aus. Wer die angelegt hat, das wissen wir eben nicht, aus den genannten Gründen, dass es keine schriftlichen Quellen gibt und wir auch kein geeintes Reich zu dem Zeitpunkt vermuten können und eben kleinere territoriale Grenzen darstellen. Das heißt, das Dannewerk entstammt schon einer Tradition von Grenzziehung, ist aber in seiner Art ein viel monumentaleres Bauwerk und deckt die gesamte jütische Halbinsel von West nach Ost hier an dieser Stelle ab und riegelt damit also ein großes Territorium ab und hat es den Bereich nach Süden hin abgesichert, ja. Dazu kommt aber, dass man nicht nur von einer Grenze, wie wir sie heute vielleicht verstehen, mit Verteidigungsmöglichkeiten ausgehen muss, sondern auch von einer symbolischen Anlage. Und das zieht sich auch durch die ganze Geschichte des Dannewerks, dass man also nicht nur davon ausgehen muss, man hat diese Wälle und Mauern und Palisaden errichtet, um Feinde abzuwehren, sondern eben auch, um ein Territorium zu markieren, um symbolisch einen Bereich für sich zu beanspruchen und auch kontrollieren zu können, eben durch den Heerweg, durch das Tor hindurch, durch das Dannewerk. Und das bedeutet eben auch, dass es da eine Macht gibt, eine Person, die dort hintersteht, erst einmal solche Bauwerke veranlassen kann natürlich, aber eben auch in der Lage ist, die Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen und den Bereich, den man abriegelt, den man verteidigen oder für den man eben eintreten möchte, für sich beansprucht.
Es gibt keine Quelle, die sagt, es waren die Danen, die das Dannewerk gebaut haben. Und von daher ist es sozusagen ein Rückwärtsschluss, den man vornimmt. Es sind die man später die Danen nennt, von denen man ausgeht, dass sie das Dannewerk gebaut haben und deshalb den Namen bekommen haben. Diese Danen werden irgendwann wahrscheinlich im 5. Jahrhundert hier in die Region von Norden her eingewandert sein. Eine Region, in der vorher die Angeln vermutlich die Herrschaft hatten, die ja dann in großer Zahl, das wissen viele Hörerinnen wahrscheinlich, wenn sie im Geschichtsunterricht aufgepasst haben, nach Großbritannien, also auf die britischen Inseln ausgewandert sind und dort Teil der angelsächsischen Kultur waren. Hier in der Region waren sicherlich auch noch Angeln da, aber irgendwann mal sind diese Danen hinzugekommen. Und wer diese Danen waren, das kann man eben nicht genau sagen. Es gibt Quellen, die sagen, oder in Wirklichkeit nur eine geschichtliche Quelle, die sagt, sie sind aus dem südlichen Schweden über die dänischen Inseln nach Jütland gekommen und sind dort auf die Jüten getroffen. Die Jüten sind teilweise auch Teil dieser Völkerwanderung auf die britischen Inseln gewesen. Ob sie jetzt die Jüten niedergekämpft haben, ob sie mit ihnen Stammesverband eingegangen sind, all das wissen wir in Wirklichkeit nicht. Wir stellen nur fest, irgendwann mal markiert hier jemand eine Südgrenze, wo die früheren Wälle, die man in Jütland hat, dann auch Richtung Norden ausgerichtet waren. Es passiert hier also irgendwas Neues. Und ob das jetzt nur eine Markierung einer Grenze ist, ob es da konkrete Konflikte gibt, wie auch immer, entsteht diese Anlage an dieser strategisch extrem bedeutenden Stelle. und riegelt so ein Herrschaftsgebiet ab.
Und die Grenze bleibt danach für viele hundert Jahre bestehen und ist immer noch sichtbar.
Bis ja in die Moderne rein bleibt es ja noch. Richtig. Als wichtiges Denkmal, worüber wir später zu sprechen kommen. Ich finde es halt spannend, weil man daran ja sieht, also im Geschichtsunterricht lernt man halt immer der Völkerwanderung, dann gehen die alle auf die britischen Inseln und dann irgendwie hier sind, kommen dann die Dark Ages, hier passiert nicht viel. Und das ist halt total spannend, dass wir dann durch die Archäologie ja ein Bild ja haben, die uns ja auch zeigt, hier ist ja doch irgendwie eine gewisse eine Macht, ja, wie du ja sagtest, die ja doch irgendwie in der Lage ist, sowas überhaupt zu stemmen. Das ist jetzt ja auch nicht mal eben mit zwei Spaten und mit ein paar Äxten mal eben gemacht.
Ja, genau. Also das ist das Stichwort, die Frühform des Dannewerks, weil wir erst durch unsere Ausgrabungen zwischen 2010 und 2014 nicht nur das Tor ausgegraben haben, sondern es uns auch gelungen ist, die zweite Bauphase des Dannewerks neu zu datieren über naturwissenschaftliche Methoden. Und seitdem wissen wir eben, dass das Dannewerk deutlich älter ist, als man vorher gedacht hat. Man hat gedacht, irgendwie der Beginn würde so in der Zeit um 700 liegen. Es hat sich dann aber mittlerweile herausgestellt, dass diese zweite Phase so in der Zeit um 500 errichtet wird. Das heißt, das erste Dannewerk ist eben sogar noch älter und wir wissen bis jetzt nicht, wie alt. Und das bedeutet natürlich auch, dass diese die Einordnung sozusagen dieser Anlage und das, was Frauke und Lars jetzt gesagt haben dazu, im Grunde neue Einschätzungen sind, weil wir im Grunde eine vollkommen neue Ausgangssituation dadurch haben, der Möglichkeiten der Einordnung in die Geschichte, aber auch sozusagen den Zwang, sich das zu erklären, wie es eigentlich sein kann, weil in dieser Zeit, nehmen wir mal so die Zeit im 5. Jahrhundert, da haben wir an archäologischen Quellen hier oben und in der direkten Umgebung eigentlich so gut wie nichts. Es ist das erste Mal, dass im Grunde das Dannewerk selber den Beweis dafür liefert, dass hier viel mehr los gewesen sein muss, als wir bis dahin gewusst haben oder geglaubt haben. Und im Archäologischen Landesamt sind wir natürlich jetzt auch sehr, sehr dahinterher, weitere Informationen bzw. weitere Quellen über die Möglichkeiten, die wir eben so haben, über Sammler und auch Detektorgänger, mehr darüber rauszubekommen, ob hier in dieser Umgebung tatsächlich so wenig Aktivitäten gewesen sind und das Dannewerk irgendwie mehr oder weniger einsam und alleine hier in der Gegend rumgestanden hat von jemandem, der irgendwie eigentlich woanders weiter im Norden womöglich ansässig war, oder ob wir diese Quellen, das heißt hauptsächlich Fundstücke, bis jetzt einfach nur noch nicht gefunden haben und sie noch nicht kennen.
Gibt es dann irgendwie konkrete auch Pläne, denn vielleicht am Dannewerk selber denn nochmal diese Ursprünge?
Also meinst du jetzt am Wall sozusagen, ja,
dass
selbst?
Dass man aber diese ganz Ursprünge, die heute noch nicht datierbar sind, irgendwie.
Also das haben wir natürlich versucht, beziehungsweise wir hätten es getan, wenn es so ohne weiteres möglich wäre. Aber es ist so, dass dieser zweite Wall, den wir datieren konnten, der besteht unter anderem aus organischem Material. Der ist nämlich aus Heidesohlen aufgebaut und die kann man wiederum über diese Kohlenstoffdatierung auch zeitlich einordnen. Das geht bei dem ersten Wall deswegen nicht, weil das, was übrig geblieben ist zumindest, das besteht im Grunde nur aus Sand und aus Erde. Es ist sicherlich ein Wall gewesen, der ursprünglich nicht nur aus Sand und Erde bestand, sondern auch hölzerne Ein- oder zusätzliche Bauten gehabt hat, aber davon ist eben nichts erhalten. Das heißt, auf naturwissenschaftlichem Wege über eine einigermaßen exakte Methode werden wir diesen Wall wahrscheinlich nicht datieren können.
Die Möglichkeit einer annähernden zeitlichen Einordnung für uns erfolgt durch die Stratigraphie. Das ist das, womit Archäologen hauptsächlich arbeiten, nämlich diese Einordnung des Walls in dem, was war davor und was war danach. Von dem danach hat Astrid gerade gesprochen, von dem zweiten Wall, der ja sehr gut datierbar ist. Und das, was davor ist, das können wir anhand von Spuren im Boden sehen, die abgelagert wurden, bevor der erste Wall gebaut wurde. Und da haben wir Flugspuren gefunden, Spuren vom Aad, also vom Hakenflug, aber auch vom Wendeflug. Und der Wendeflug, der tritt hier im 4. 5. Jahrhundert auf, in der Gegend. Und das bedeutet, der war vor dem ältesten Dannewerk da. Und so, somit können wir das allerälteste Dannewerk so ungefähr in diese Zeit auch einordnen.
Vielleicht nochmal kurz für die Personen, die die schönen Bilder jetzt nicht kennen. Wenn man sich jetzt den heutigen Dannewerk anguckt, ist das natürlich das Ergebnis späterer Jahrhunderte. Wie sah so dieser erste Wall grob aus? Also der war sicherlich ja ein Stück kleiner als das, was man heute sieht.
Ja, der allerälteste Wall, der war ungefähr 1,5 Meter groß, aber auch schon relativ breit und auch wahrscheinlich so lang wie der Hauptwall jetzt, also der Wall, in dem die meisten Bauphasen sich verbergen, nämlich ungefähr 5 Kilometer lang und hatte einen vorgelagerten Wallgraben direkt an seiner Front. Das heißt, es ist natürlich kein so monumentales Bauwerk, wie wir das Dannewerk jetzt erfahren, aber als eine Markierung, als eine Grenzziehung und Kontrolle des Heerweges und auch als Möglichkeit, Wagen, Reiter, mögliche Angreifer durch das Tor hindurch zu leiten, hat er natürlich seinem Zweck gedient. Was wir bedenken müssen, ist, dass nicht die ganze Zeit während der ganzen Jahrhunderte hindurch diese verschiedenen Wälle immer in Verteidigungssituationen waren, sondern sie wurden für bestimmte Bedrohungen gebaut und sind danach auch wieder dem Verfall preisgegeben worden, sind natürlich nie ganz verfallen, deswegen kann man es heute auch immer noch sehen. Aber wir sehen dann eben eine neue Phase. Man hat nicht einen alten Wall renoviert, sondern man hat neu gebaut, immer wieder südlich davor. Das hat vor allen Dingen einen Grund, nämlich dass die Person, die diesen Neubau veranlasst hat, sich damit profilieren wollte. Wir sehen hier am Dannewerk jedes Mal eine Neuerung, eine unglaublich große Palisadenphase im 8. Jahrhundert, wo sehr viel Holz verwendet wurde. Die Feldsteinmauer um 800 mit Baumaterial und einer Baukunst, die es hier bis zu dem Zeitpunkt nicht gegeben hat. Und die mittelalterliche, die historische Phase aus der Mitte des 12. Jahrhunderts von König Waldemar, die Ziegelmauer, wo wir zum allerersten Mal hier oben im Norden das Baumaterial Ziegelstein sehen. Jedes Mal also eine Neuerung mit Inspiration, aus fremden Gegenden, womit sich der Bauherr eben profiliert hat. Und in den Phasen dazwischen müssen wir damit rechnen, dass einfach die Bedrohung nicht groß genug war, um das Ganze instand zu halten und die Wälle jeweils dann relativ dem Verfall preisgegeben wurden.
Das ist übrigens auch was Spannendes. Ich komme ja selber aus der Burgenforschung und auch bei den Burgen hat man immer so das Bild, die Burgen, die stehen ja so prachtvoll als Symbol der Macht rum. Aber wenn man sich mal die Quellen anguckt, dann sind die Burgen, die haben immer einen konkreten Grund, dann werden sie ausgebaut, dann werden sie modernisiert und dann liest man irgendwie 20 Jahre später, dass die eigentlich in einem ziemlichen bedauernswerten Zustand sind und wenn es mal wieder konkrete Gefahren da gibt, baut man sie wieder aus. Also genau. Es ist etwas, was ja generell so ein bisschen auch ein historisches Phänomen ist.
Aber man sieht darin ja auch so ein bisschen diesen Kulturtransfer, weil du gerade sagtest, diese Inspiration kam von auswärts in den Norden. Woher kam sie denn konkret?
Relativ deutlich können wir das tatsächlich an diesen beiden Mauern sehen, die im Dannewerk enthalten sind. Das sind, wie Frauke schon gesagt hat, einmal die Feldsteinmauer aus der Zeit um 800 und dann die Ziegelmauer in der Zeit kurz vor 1200. Und bei dieser Feldsteinmauer ist es so, in der Zeit um 800, man muss sich eben vorstellen, das ist die Zeit Karls des Großen weiter im Süden. Dort gab es natürlich Steinbauwerke, Steinhäuser, Steinmauern und so weiter. Aber hier oben war sozusagen alles aus Holz gebaut. Die Häuser waren aus Holz gebaut, die Zäune aus Holz. Man kannte keine andere Bauweise. Das heißt, die Steinbauweise ist zu dem Zeitpunkt hier komplett unbekannt gewesen und fremd gewesen. Das heißt, es muss eigentlich so sein, dass in dem Moment, wo man hier beginnt, eine wirklich große Mauer aus Feldsteinen, die auch mehrere Kilometer lang ist, 3 Meter hoch war ursprünglich und 3 Meter breit, dass das nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass es dafür Vorbilder gegeben haben muss. Und wir können das natürlich nicht nachweisen, aber das Naheliegendste ist eigentlich, dass man diese Vorbilder tatsächlich im Karolingischen Reich gefunden hat, im Reich Karls des Großen. Und es gibt auch tatsächlich heute noch erhaltene Beispiele. Zum Beispiel, mir fällt gerade ein Beispiel aus Regensburg ein, wo Mauerteile erhalten sind, die doch sehr stark an die Bauweise unserer Feldsteinmauer hier oben erinnern. Großer Unterschied ist, dass man dort unten gebrannten Mörtel verwendet hat, um die Steine miteinander zu verbinden. Das konnte man offensichtlich hier oben nicht. Das heißt, die Feldsteinmauer am Dannewerk ist ausschließlich mit ungebranntem, einfach so anstehendem gelben Lehm gemörtelt, was auch bedeutet, dass sie sehr anfällig war gegen die Witterung. Bei den Ausgrabungen, selbst jetzt, diese vielen Jahrhunderte später, konnten wir noch feststellen, dass in dem Moment, wo dieser Lehm frei liegt, in dem die Steine drin liegen und es regnet, dass der sofort anfängt, sich aufzulösen und rauszufließen und erodiert, ganz stark erodiert. Und wir haben auch tatsächlich bei den Grabungen dann interessante Details festgestellt, nämlich dass die Mauer wahrscheinlich aus diesem Grund nach vorne hin mit einer Holzverschalung versehen wurde. Und wir konnten sogar auch feststellen, und das ist wirklich super spannend sowas, dass diese Holzverschalung nicht gleich mit dem Bau der Mauer angebracht wurde, sondern nachträglich, wahrscheinlich dann relativ schnell. Aber sie war nicht Teil des ursprünglichen Baus, sondern ist hinzugefügt worden. Wahrscheinlich, weil man gemerkt hat, oha, das regnet und das fängt irgendwie an, relativ schnell an, irgendwie auseinanderzufallen und zu bröckeln. Da müssen wir was unternehmen, weil das auf Dauer so nicht geht. Und dann hat man wahrscheinlich eben da so eine Holzfront davor gebaut.
Das ist ja etwas, was wir super selten greifen können, wo die Leute auch irgendwie mal so Fehlschläge haben, wo die was planen, merken so, das funktioniert überhaupt gar nicht.
Ja, und wo man halt auch direkt sehen kann, oh, da haben die auf was reagiert.
Ja. Ja. Und bei den Vorbildern hatte ich jetzt, bevor du jetzt Richtung Karolingisches Reich geblickt hast, hatte ich spontan die britischen Inseln im Blick. Das war so meine erste Assoziation. Genau, da weiß ich auch, 800 ist ja gerade die Zeit, wo es da ja auch mit die atlantischen Beziehungen ja viel mehr wäre. Ist das irgendwie keine...
Also das ist, glaube ich, ein relativ, ich glaube, das ist zu weit gegriffen. Ich glaube, dass also nachweisen können wir es natürlich nicht. Nee, auch diese Verbindungen sozusagen in den karolingischen Bereich können wir nicht nachweisen. Aber es ist schon das, was am meisten auf der Hand liegt oder am naheliegsten ist, weil wir auch davon ausgehen, dass diese Mauer als Verteidigung, aber auch, wie Frauke das vorhin schon angedeutet hat, als eine Art Prestigebauwerk, eine Art Prestigeobjekt in der Konkurrenz zwischen dem dänischen König Gottfried oder Göttrik und Karl dem Großen entstanden ist, dass das sozusagen der Auslöser ist, da sozusagen ein echtes Monumentalwerk hinzustellen zu dieser Zeit. Und deswegen würde ich in der Abwägung sagen, dass eigentlich diese karolingischen Verbindungen die sind, die am wahrscheinlichsten sind. Und britische Inseln zu dem Zeitpunkt eher sozusagen nicht die Hauptgedankenrichtung ist, sind, die man da hat.
Ein großer Unterschied zwischen den karolingischen Bauten und der Feldsteinmauer am Dannewerk zu den Mauern auf den britischen Inseln und auch den Mauern, die wir schon aus der Eisenzeit in Schweden kennen, ist, dass es sich um Trockenmauern handeln, die nicht mit Mörtel aufgesetzt sind. Und bei der Feldsteinmauer hier kommt noch dazu, dass sie mit der Bauweise Opus Spicatum gebaut ist, also dass die Steine in einem Fischgrätmuster gelegt wurden, was man eben auch an den Mauern im Karolingischen Reich wiederfinden kann. Ich würde gerne noch einmal auf den dänischen König Göttrik zurückkommen, den Astrid eben erwähnt hat. Es ist nämlich so, dass dieser König in den fränkischen Reichsannalen für das Jahr 808 erwähnt wird, in einer längeren Passage, wo er unter anderem Kaufleute nach Heiterbu bringt und dann steht geschrieben, dass er sein Reich sichert mit einer Mauer, mit einem Tor, durch das Reiter und Wagen hindurch können. Und das ist eigentlich die allererste schriftliche Erwähnung des Dannewerks. Nun hat Astrid ja gesagt, diese Feldsteinmauer besteht aus Steinen und aus Lehm. da ist für eine naturwissenschaftliche Datierung sehr wenig Spielraum. Das können wir leider gar nicht richtig datieren. Aber dieser Zusammenhang mit dieser Mauer und der schriftlichen Quelle legt also nahe, dass wir hier tatsächlich das Bauwerk von König Göttrich untersuchen konnten. Und das ist auch eins der neuen Resultate unserer Ausgrabung.
Genau. Also, man muss dazu sagen, dass die Frage, wie alt die Feldsteinmauer ist, eine relativ alte ist. Das kann man sich ja auch vorstellen, dass man natürlich gerne wissen wollte, wie die wohl datiert. Man ist ursprünglich davon ausgegangen, dass das sozusagen so ein aufwendiges und monumentales Werk ist, dass es eigentlich mittelalterlich sein muss. Also man hat geglaubt, dass die Feldsteinmauer deutlich jünger ist, als wir das jetzt denken. Und dann hat es noch ein weiteres, eine weitere Frage gegeben, nämlich ob eine Holzkonstruktion, die sich in dieser Mauer befindet, beziehungsweise die in diese Mauer integriert wurde und die auch dendrodatiert werden konnte, ob diese Dendrodaten auch tatsächlich die Steinmauer datieren. Das ist eine lange Diskussion gewesen, die sich über mehrere Jahrzehnte hingezogen hat. Es hat dort auch unterschiedliche Meinungen dazu gegeben. Die einen, die sagten eben, das sind zwei verschiedene Sachen. Das heißt, das Datum, das wir da im 8. Jahrhundert haben, das datiert nicht diese Steinmauer, sondern die Holzkonstruktion, die vorher da war. Und die anderen, die eben gesagt haben, doch, das ist sozusagen ein konstruktiver Bestandteil dieser Steinmauer und ist deswegen datiert dieses Dendrodatum auch die Steinmauer. Und wir sind jetzt aufgrund unserer Arbeiten und aufgrund der Gegrabungen vor allen Dingen und der Beobachtungen, die wir selber gemacht haben im Gelände, eigentlich mittlerweile der Meinung, das hat Frauke gerade gesagt, dass es tatsächlich zwei verschiedene Sachen sind, dass wir also Dendrodaten haben für eine riesige Holzkonstruktion, mit der das Dannewerk in der Mitte des 8. Jahrhunderts ungefähr ausgebaut wurde und dass dann aber relativ bald tatsächlich diese Steinmauer folgt, aber dass sie eben tatsächlich folgt und dass es zwei unterschiedliche Phasen sind. Und aufgrund dieser Schriftquelle, die wir dort haben und dem Bezug von Göttrich und der Erwähnung einer Mauer, gehen wir eben heutzutage davon aus, dass das tatsächlich dieser sogenannte Göttrichswall sein könnte, die Feldsteinmauer, für den es nämlich vorher gar keinen Beleg gab. Also man hat lange Zeit gedacht, wenn die Feldsteinmauer tatsächlich aus der Mitte des 8. Jahrhunderts stammt, dann haben wir im Grunde kein archäologisch nachgewiesenes Bauwerk, das wir als Göttrichswall bezeichnen könnten, weil aus zu seinen Lebzeiten wir gar keine Bauphase haben. Und wenn man jetzt sagt, es sind zwei verschiedene Sachen und diese Mauer wird tatsächlich in der Zeit um 800 gebaut, dann wäre es eine Erklärung dafür, dass in der Schriftquelle halt etwas über eine Mauer drinsteht und einen großen Ausbau.
Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, dieses unglaublich Faszinierende daran, dass es State of the Art gebaut ist immer, dass hier immer Herrscher offenbar demonstriert haben, dass sie mit der Baukultur, die Herrscher in Zentraleuropa an den Tag legen, auch mithalten können und diese Technologie immer nutzen. Das ist etwas, was dieses Bauwerk so unglaublich faszinierend macht, jenseits der schieren Mengen. Also wenn Astrid von der Feldsteinmauer berichtet, Astrid hat mal ausgerechnet, da müssten 20 Millionen Feldsteine von der Küste hergeholt werden. Wir sind hier nicht direkt an der Küste, will ich sagen. Und diese sind dann wirklich per Hand zugehauen worden, damit sie sich auch ein bisschen einander verkannten. Also was macht die enorme Faszination des Dannewerks aus? Es sind immer Superlative, wenn wir über die Zahlen reden. Es werden Zehntausende von Bäumen für die Palisaden draufgegangen sein. Es sind unglaubliche Mengen Erde bewegt worden durch unglaublich viele Menschen, die an diesem Bauwerk irgendwie gewirkt haben müssen. Das ist das, was die Faszination ausmacht. Es sind auch unglaublich viele Ziegelsteine hier vor Ort gebrannt worden. Da hat Frauke dann ein bisschen weiter geforscht, aber das ist neben der Feldsteinmauer, die leider nicht so sichtbar ist, dass wir unseren Gästen sie täglich zeigen können, ist das Highlight, was wir hier am Dannewerk haben, ist die sogenannte Waldemarsmauer, die im 12. Jahrhundert hier entstanden ist. und nochmal in ihren Dimensionen zumindest, dass die Feldsteinmauer nochmal übertrumpft. Aber ich glaube, da weiß Frauke noch viel mehr darüber, gerade auch diesen Aspekt des Technologietransfers, der da so spannend auch ist in diesem Zusammenhang, weil da reden wir noch größere Abstände als Regensburg, Schleswig.
Die Waldemarsmauer ist wiederum eine nach Süden vorgesetzte Phase, hinter der sich nördlich die älteren Wälle als Plateaus fast anschließen. Wie Lars sagt, ist ein Teil der Waldemarsmauer heute sichtbar, ist freigelegt. Natürlich nicht mehr so, wie sie im 12. Jahrhundert gestanden hat, aber immerhin noch bis auf imposante 3 Meter Höhe und ich glaube auf einer Länge von ungefähr 60 Metern. Und an dieser Mauer lassen sich erstens verschiedene Dinge ablesen. Zweitens ist es aber so, dass wir hier genau wissen, dass König Waldemar, der dänische König Waldemar der Erste, Waldemar der Große, hinter dem Bau steht, weil praktischerweise in seinem Grab eine Bleiplatte gefunden wurde, auf der seine Taten gerühmt werden in lateinischer Inschrift. Und zu seinen 3 größten Taten gehört offensichtlich auch der Bau dieser Waldemarsmauer. Waldemar der Große ist 1182 gestorben. Zu dem Zeitpunkt gibt es zum Glück schon viele schriftliche Quellen, die in unterschiedlicher Weise von dieser Mauer auch berichten. Und es scheint so zu sein, dass diese Ziegelmauer, die aus hauptsächlich roten Ziegeln, also Backsteinen, errichtet wurde, der nicht nur der größte Ziegelbau im Norden ist, sondern wahrscheinlich auch einer der ältesten oder sogar der allerälteste. Das ist noch nicht ganz geklärt, wird nie geklärt, aber wir sind jedenfalls dicht dran. Und da kommt wieder dieser Ideen- und Technologietransfer ins Spiel. Wenn es der erste Bau hier ist, heißt es, man hat sowas vorher noch nicht gesehen und zwar im gesamten Norden nicht. Wie kommt man dann dazu, so etwas zu bauen? Wie vorher gesagt, bestand die Tradition hauptsächlich in der Holzbauweise. Kirchen fing man dann an, um das Jahrtausend mit entweder Naturstein oder importierten Tuffsteinen zu bauen. Und dann kommt aber plötzlich um 1100 plus minus 63, 64, 65 dieses monumentale Ziegelbauwerk. Wir wissen aus den schriftlichen Quellen, dass Waldemar mit seinem Freund und Bischof Absalon im Süden war, unter anderem bei Konzilen in Norditalien auch. Und in Norditalien ist es so, dass man dort, nachdem römische Ziegel quasi nicht mehr vorhanden waren, die man bis ins Mittelalter hinein verwendet hatte aus den römischen Bauten, weil die Ziegeltradition besteht ja schon sehr lange dort in Südeuropa, da fing man an, erneut Ziegel zu brennen und zwar in einem anderen Format, die nicht den römischen ähneln, sondern mehr eher den heutigen Ziegelmaßen entsprechen. Und da kann man sich vorstellen, dass bei Besuchen König Waldemar und seine Begleiter eben Ziegelbauten dort gesehen haben. Es gibt Kirchen, es gibt Stadtmauer in Pavia, auch an anderen Orten, das waren ja vielgereiste Leute zu dem Zeitpunkt und gesagt haben, sowas wollen wir auch. Und wie macht man das? Man fährt ja dann nicht nach Hause und sagt zu den verschiedenen Handwerkern, jetzt fangt mal an, Ziegel zu machen. Natürlich kannte man das Brennen von Keramikgefäßen, aber die Herstellung und vor allen Dingen das Mauern mit Ziegeln ist nochmal was anderes. Der Baustoff ist günstig, der Lehm steht hier vor Ort an, das heißt, der ist vorhanden, man muss keine langen Transportwege einrichten, man muss aber erstmal wissen, wie man das macht. Und da zeigt die Waldemarsmauer eigentlich auch so ein bisschen Anfängerfehler. Man kann sich vorstellen, dass vielleicht Handwerker sogar vielleicht aus Norditalien mit hierher gekommen sind, um dem Ganzen in die Gänge zu helfen. Aber man sieht eben an Fehlern, an Mauerfehlern, an Stoßfugen, an Versetzen in der Mauer selber, dass man also in unterschiedlichen Abschnitten gemauert hat, die sich zum Beispiel nicht richtig getroffen haben und dass eben da erstmal ausprobiert wurde. Davon ist die Mauer heutzutage auch geprägt. Das Stück, was man sieht, dem fehlt die Front. Das heißt, die Front ist zerstört, ist abgeplatzt, kaputt gegangen und man sieht eigentlich heutzutage nur noch den Mauerkern. Aber wenn man verschiedene Berechnungen zugrunde legt, die nachgewiesen haben, dass mithilfe von Bauplateaus zum Beispiel gearbeitet wurde, um in die Höhe zu kommen, dann gehen wir heute davon aus, dass diese Mauer zwischen 5 und 7 Meter hoch gewesen ist. Auf einer Länge von ungefähr 3,5 Kilometern, also hier den Hauptwall auch bis ans Tor hinein abdeckt. Und das ist, wenn man so etwas hier im Norden noch nicht gesehen hat, ist das wiederum nicht nur eine Frage von Verteidigung, sondern auch ein Statement von einem König, von einem Herrscher, der seine internationalen Verbindungen zeigt, der zeigt, dass er Ressourcen hat, die Handwerker heranschaffen kann und so weiter.
Ja, man sieht, man erreicht eine Großmacht, wenn man Mauern plötzlich vor sich hat.
Also zumindest hat man den Anspruch, als solche wahrgenommen zu werden. Und ich denke mir auch, das ist im Grunde immer nach Süden gerichtet. Man möchte da wahrgenommen werden als so eine Großmacht. Ich kann vielleicht noch ergänzen zu der Waldemarsmauer, dass wir auf der Torgrabung, also unserer sogenannten Torgrabung zwischen 2010 und 2014, den Baubeginn der Waldemarsmauer entdeckt haben. Die liegt nämlich ungefähr 10 Meter westlich des Tores. Dort konnte man wirklich halt haarscharf auf den Zentimeter genau sehen, wo die Baugrube des Fundaments der Waldemarsmauer beginnt. Von der Mauer selber war in dem Bereich unserer Grabung fast nichts erhalten. Nur ein ganz niedriger Riegel von wenigen Ziegelsteinen, die da noch im Verband zu sehen waren. Der Rest ist in späteren Zeiten geplündert worden. Aber wir waren natürlich zumindest anfangs ziemlich verwundert darüber, dass wir diese Mauer und den Baubeginn dann eben westlich neben dem Tor entdeckt haben. Sie erstreckt sich dann ja eben noch mehrere Kilometer weiter nach Westen, aber auf der anderen Seite des Tores überhaupt nicht. Und dann, das hat dazu geführt, dass wir anfangs davon ausgegangen sind, dass zu der Zeit, als die Waldemarsmauer gebaut wurde, dieses Tor vielleicht außer Gebrauch genommen wurde und dass man auch die ganze Verkehrsinfrastruktur deswegen ja geändert haben muss. Mittlerweile, wir haben dann ja auch weiter ausgegraben, haben auch im Vorfeld des Dannewerks und des Tores ausgegraben und haben dort Spuren gefunden und Konstruktionen, Aktivitäten, die aus der Zeit um 1200 stammen und die uns jetzt eigentlich glauben lassen, dass man ursprünglich schon vorhatte, dieses Tor weiter zu verwenden und es eigentlich so sein muss, dass man ursprünglich auch angedacht hatte, auch östlich des Tores, also auf beiden Seiten, eine Ziegelmauer zu errichten. Und das ist dann aber eben aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich weil Waldemar der Große halt ja verstorben war und es vielleicht irgendwie nicht mehr so weiterverfolgt wurde, dann nicht vollendet worden ist.
Man muss auch sehen, dass dieses Bauwerk ja wahrscheinlich nur für einen relativ kurzen Zeitraum dann auch wirklich genutzt und relevant war, weil durch die immer stärker werdenden Kräfte im Herzogtum Schleswig, in Holstein, die dänische Königskrone nach einigen Kämpfen im 13. Jahrhundert dann quasi auch die militärische Kontrolle über den Bereich aufgegeben hat und das dann den Gottorfern überlassen hat. Ich möchte aber gerne nochmal auf diese historisch-machtpolitische Perspektive reinkommen, weil man da eine weitere Dimension des Dannewerks sieht, die ganz spannend ist. Und das ist, dass wir im Frühmittelalter eine Situation hier haben, zumindest wenn wir dann ins 7. Jahrhundert reinkommen und ein bisschen klarer sehen, wer ist hier in der Region, was wir dann für das Frühere nicht wissen. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir dann zumindest eine sächsische Bevölkerung südlich des Walls. An der östlichen Ostseeküste Schleswig-Holsteins haben wir die Obotriten, eine slawische Bevölkerung, die zugewandert ist. Nördlich haben wir dann die Danen und an der Westseeküste haben wir die Friesen. Und das Dannewerk ist Teil eines wechselnden machtpolitischen Spiels dieser Kräfte. Die Friesen stehen ein bisschen außen vor, sie treiben ihren Handel und sind jetzt nicht die große militärische Macht. Aber die anderen drei verbünden sich abwechselnd auch immer wieder. Frau Gewitter hat darauf hingewiesen, dass das Heiterbo gegründet worden ist, weil ein dänischer König an die südliche Ostseeküste gefahren ist, um die Händler dort freundlich zu bitten, nach Heiterbo umzusiedeln. Das gab es vorher nicht als Handelszentrum. Das ist dann hier in der Größe neu neu dazugekommen, aber das ist eine Reaktion drauf, dass diese slawische Bevölkerung an der südlichen Ostseeküste sich dann mit Karl dem Großen verbündet hat. Und so hat es immer wieder Wechselspiele in der Region gegeben. Und was die Waldemarsmauer betrifft, kann man sie zum einen als Demonstration sehen, man kann sie auch als Demonstration nach innen in Dänemark sehen, weil Waldemar der Große nach Jahrzehnten des Bürgerkriegs und Machtkampfs mit anderen Königsrivalen sich diese Krone erkämpft hat und jetzt der Bevölkerung zeigen will, jetzt ist aber Ruhe hier im Land nach dem ganzen Blutigen, was vorher stattgefunden hat. Das Interessante am Dannewerk ist, wir wissen gar nicht, kennen nicht so viele Überfälle aufs Dannewerk, wie man vielleicht hoffen könnte. Auch archäologisch nicht, aber auch in den historischen Quellen. Aber das Interessante ist, das erste bekannte Fall, den wir kennen, das ist ein dänischer Königsrivale, der unterliegt, in den Süden geht, sich dort Verbündete sucht und wieder zurückkommt und das Dannewerk angreift. Das ist eine Situation, die entsteht auch immer wieder, die ist auch in der Zeit von Waldemar entstanden. Auch seine Rivalen haben südlich Unterstützung gesucht. Insofern könnte es auch sein, dass die Waldemarsmauer gleichzeitig auch ein Signal an die dänische Opposition ist. Ihr könnt ruhig rausfahren, aber ihr kommt nicht wieder rein. Denn man muss auch sehen, die Grenze, also das Verhältnis zwischen dem dänischen Reich und den Nachbarn im Süden ist jetzt nicht nur eins, ihr wohnt hier, wir wohnen da, da ist eine Grenze dazwischen, sondern es hat da ja durchaus Beziehungen gegeben und seit der Wikingerzeit haben dänische Herrscher auch ostfränkischen Herrschern huldigen müssen, haben ihnen Tribut zahlen müssen. Das heißt, es hat da Beziehungen bestanden, es hat auch in Waldemars Zeiten Beziehungen bestanden. Und er hat durchaus auch gute Verhältnisse zu deutschen Herrschern gehabt in der Zeit, auch wenn er sich zeitweise wahrscheinlich nicht beliebt gemacht hat, weil er im Namen des Christentums sich die südliche Ostseeküste irgendwie näher vorgenommen und ausgeplündert hat und das eigentlich zum Gebiet des Sachsenherzogs zu der Zeit gehörte.
Heinrich der Löwe.
Genau, der berühmte Heinrich der Löwe.
Wo wir jetzt schon bei den Machtkonstellationen sind, glaube ich, können wir mal ein bisschen weiterspringen, weil das Dannewerk verliert ja denn so eine gewisse Bedeutung im 13., 14. Jahrhundert. Das ist ja auch die Zeit, wo dann eher weniger lineare Befestigung gebraucht werden, sondern mehr Burgen gebaut wurden. Und spannend wird es denn ja wieder in der frühen Neuzeit, weil dann erlebt ja das Dannewerk ja praktisch so eine Art, weiß nicht, dritter Frühling so ein bisschen wieder.
Ja, aber das hängt, da hängt alles mit allem zusammen. Also es hängt mit wieder, wir sind wieder bei Waldemar. Es fängt in Waldemars Zeiten an, wo dann auch genau in der Zeit die erste eigene Geschichtsschreibung in Dänemark stattfindet. Und in dieser Geschichtsschreibung spielt das Dannewerk auch eine Rolle. Das Dannewerk wird im Zusammenhang mit der Geschichte über Königin Thyra erwähnt, die das Bollwerk gegen die Deutschen, würde man da sagen, in der Zeit dann errichtet. Und mit dieser Legende wird das Dannewerk zu einem Symbol der Abgrenzung gegenüber den Deutschen. Ob das jetzt so national aufgeladen wäre, sicherlich der falsche Begriff, wenn wir um die Zeit um 1200 sprechen. Aber da nutzt ein Herrscher es machtpolitisch und nutzt auch diese Geschichten. Diese Legende von Thyra, die lebt einfach weiter. Die lebt auch über die Lebensdauer von Waldemar dem Großen weiter. Sie wird immer dann auch wieder hervorgeholt, wenn es um Verluste Dänemarks geht. Immer wieder, wenn Gebiete verloren gehen, dann wird diese protonationale Erzählung, würde ich sie mal nennen, gewinnt da immer wieder an Gewicht. Sie spielt insbesondere im 17. Jahrhundert eine Rolle, wo die Schweden Dänemark von Süden her angreifen und über das Dannewerk hinwegdringen, dass die Gottorfer eben seit der Mitte des 13. Jahrhunderts nicht mehr erhalten haben. Da kommt dieser Mythos Dannewerk ganz groß hoch. Es werden Balladen geschrieben darüber, dass dieser südliche Bereich nicht geschützt worden ist. Es entwickelt sich zu einem Identifikationsfaktor und als der Nationalismus dann im 19. Jahrhundert aufkommt, greift dieser Mythos natürlich ganz enorm. Da hat man die Abgrenzung, man hat die Konflikte hier in der Region zwischen Deutsch und Dänisch, einer Region, in der vielleicht viel mehr Mix und Vielvölker war, als sich manche das so vorstellen. und wo dann die Leute auf einmal dann irgendwie gezwungen werden, ihre Seite zu wählen. Wir haben die deutsche Bewegung zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die sich dann auf eine Einigung hinausläuft. Und da wollen die deutschen Schleswig-Holsteiner Teil dieser Einigung sein. Als ein selbstständiges Schleswig-Holstein, aber in Abgrenzung zu dem dänischen Herrscher, dem sie am Ende unterliegen. Sie sind nicht Teil des Dänemarks im engeren Sinne, aber sind auch über den dänischen König an Dänemark angebunden als Teil eines dänischen Gesamtstaats. Und diese nationale Bewegung bringt dann auf dänischer Seite, wo man genauso Nationalliberale hat, die als Programm entwickeln, es wird weniger liberal und immer mehr national, und als Programm entwickeln, das Herzogtum Schleswig stärker an sich zu binden, haben wir dann den Konflikt um diese Region. Das Tannewerk wird Symbol dessen. Zum einen durch die Geschichte von Königin Thyra, die quasi als Beleg für eine historische Zugehörigkeit der Region zu Dänemark ausgelegt wird. In dieser aufgeladenen Situation, wo es eben Konflikt um diesen Bereich gibt, dient das Tannewerk den Dänen als historischer Beleg dafür, dass diese Region zu Dänemark gehört. Und von daher gewinnt es in Dänemark an ganz enormer Bedeutung als historischer Beleg, da sowohl physisch in der Landschaft liegt, als auch durch Thyra Danebol sozusagen, der Legende von Königin Thyra, dann auch verbrieft. Versiegelt es, da beruft sich alles in Dänemark drauf, dass das Dannewerk wird in dem Moment, wo plötzlich die Abgrenzung zum Deutschen, das Primäre überhaupt wird, zum größten nationalen Symbol Dänemarks. Mit Konsequenzen auch für die Kriege, die nachher folgen.
Und historische Argumentationslinien finden wir ja auch ganz aktuell in der Politik. Also wir müssen nur in die Ukraine zum Beispiel schauen. Putin argumentiert da ja auch eben mit dem historischen Rückbezug. Wie sieht das denn aktuell in Dänemark aus? Also du hast gerade gesagt, es ist eben in der Neuzeit dieses Nationaldenkmal, wird auch noch heute eben dieser Nationaldenkmalcharakter hervorgerufen, oder ist das eher mittlerweile einfach ein Ort, wo man hinfährt, was man sich anschaut, aber nicht, was man jetzt unbedingt noch national aufgeladen in der Presse findet?
Nein, in der Presse findet man es nicht mehr. Ich sage mal, die nationalen Konflikte, wenn man guckt, finden sich bis in die 1980er Jahre. Da, glaube ich, haben manche auch die Vorstellung, das ist vielleicht früher schon überwunden gewesen. Aber am Ende findet man das heute nicht mehr, aber die Dänen kommen schon hierher, um ihre alte historische Südgrenze zu erleben und um die Region zu erleben, wo ihr Land mal hingereicht hat. Das ist dann nicht damit verbunden, dass sie hier im Banner ausrollen, wir wollen es wieder zurückhaben. Aber das ist die historische Bedeutung, die es hat. Und man kann sagen, es ist ein weites Feld, aber am Ende das, was du sagst, diese historischen Ansprüche, diese historisch begründeten Ansprüche aus dem 19. und 20. Jahrhundert, die Archäologie ja durchaus auch mit legitimiert hat und dazu beigetragen hat, diese zu erheben, die haben eine gewaltige Rolle sehr lange gespielt. Und dieses Verständnis, dass man als Bevölkerung Teil oder Fortsetzung der Vorgeschichte ist, und einen direkten Bezug zu diesen Wikingern oder was auch immer hat, die ist in Dänemark wahrscheinlich und auch in anderen Ländern stärker erhalten, die ist in Deutschland völlig delegitimiert worden durch den Umgang der Nazis mit diesem Teil der Geschichte und wie sie mit Germanenerbe umgegangen sind. Das heißt, nach 1945 ist da in Deutschland ein klarer Bruch da, den man in anderen europäischen Ländern sicherlich nicht auf die gleiche Art findet. Das ist auch was Spannendes, was man hier am Dannewerk sehen kann. Aber auf jeden Fall dieses historische Anspruchsdenken, das reicht lange. Das hat auch bis ins 20. Jahrhundert gelangt. Nach dem Ersten Weltkrieg hat ja eine Volksabstimmung über diese Region stattgefunden. Und da hat man sich ernsthaft drüber gestritten, wer jetzt den längeren historischen Anspruch hat. Und da war die deutsche Argumentation dann, ja, kann ja sein mit euren Dänen, aber die sind ja auch erst später dazu gekommen und vorher waren da die Angeln und die Angeln, das waren Nordgermanen, also waren die Deutschen länger da und eigentlich stammen die Germanen ja von der Steinzeitbevölkerung ab. Also hat Deutschland wieder die längere Begründung. Da merkt man auch ein bisschen dran, wie absurd das ist, auch wenn man gerade heutige Argumentation da irgendwie einordnen soll. Die Ukraine und die russische Art, sowas zu interpretieren, ist eine. Man findet sie aber in Wirklichkeit noch auch in vielen anderen Ländern. Diese Vorstellung, dass man irgendwann mal in grauer Vorzeit was hatte und deshalb heute Anspruch drauf hat. Wir haben in Wirklichkeit eine ganz tolle Erzählung in diesem Grenzland, die wir auch sehr gerne im Dannewerke-Museum erzählen, nämlich es gibt eine zweite Sichtweise und die heißt, wir lassen die Bevölkerung entscheiden, die aktuell dort lebt und nicht die Steinzeitbevölkerung darüber entscheiden, wo ein Land jetzt kulturell heute hingehört. Und da haben wir die Volksabstimmung von 1920 gehabt, die war klar. Da hat man ein völlig, völlig anderes Prinzip denen gegenübergesetzt und hat dann zudem ja mit der Minderheitenpolitik, die dann nachher hier geführt wurde, dafür gesorgt, dass man, egal wo die Grenze liegt, mit Sprache und Kultur hier leben kann. Und wenn man in die Geschichte des Dannewerks zurückguckt und auch darauf, was die Archäologie findet, dann ist hier früher auch keine so klare Trennlinie gewesen. Dann müssen wir einfach sehen, diese klare Trennlinie, die entsteht im 18., 19. Jahrhundert in dieser Form, es sind etwas nördlich vom Dannewerk sächsische Grubenhäuser gefunden worden. Das entspricht jetzt nicht ganz der reinen Lehre. Wir müssen davon ausgehen, dass Herrschaftsgebiete eine Rolle gespielt haben. Aber dieses nationale Bewusstsein der Bevölkerung, das ist nicht da gewesen. Dann haben die Herrscher bestimmte Interessen gehabt, die passen in dieses nationale Bild rein. Aber man kann es heute auch deutlich mit anderen Augen sehen. Und das von daher kann man sagen, haben wir hier auch irgendeine Form von Erfolgsgeschichte aufzuzeigen.
Ja, da kann man ja auch sagen, eben die Region oder auch die Grenze als Kontakt- und Austauschraum und eben nicht nur dieses trennende Element.
Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt in dem UNESCO-Welterbe, für den wir stehen. Und da ist ja dann diese Koppelung zwischen Heiterbu und Dannewerk auch sehr relevant, weil Heiterbu als Handelsort, als internationaler Handelsort, da kamen ja wirklich Leute aus der ganzen bekannten Welt, also aus dem arabischen, spanischen Raum, aus Norwegen, aus dem angelsächsischen Raum, aus dem fränkischen Raum, alles diese Handelsverbindung, die haben ja wirklich bis in die Arktis gereicht und bis ans Mittelmeer und von dort aus dann auch indirekt noch viel weiter in die Welt hinaus. Es ist Seide aus China in Heiterbu gefunden worden. Es findet ein Austausch statt, weil die Handelsleute ja auch hierher kommen, um ihre Waren auszutauschen. Und das ist so der zweite Aspekt an dem Welterbe Heiterbu und Dannewerk, der dann insbesondere durch Heiterbu verkörpert wird. Heiterbu ist in der 1500-jährigen Geschichte des Dannewerks ein Kapitel, eine Zeit. Das Dannewerk spielt aber auch in dem Zusammenhang eine Rolle, sowohl für Heiterbu als auch später für Schleswig, weil wir davon ausgehen müssen, dass es Schutz für einen Handelsweg gegeben hat, der quasi quer über Schleswig-Holstein verlief. Wir haben hier sozusagen Drehkreuz. Wir haben den Ochsenweg, Heerweg, der von Norden nach Süden verläuft. Und dann haben wir eine Verbindung über Flüsse, über die Schlei, die einen Handelsweg zwischen Westeuropa und dem ganzen Ostseeraum und in der Wikingerzeit im Ostseeraum ja auch über die Flüsse wieder runter bis nach Konstantinopel. Ein Riesengebiet abdeckt und alles trifft sich hier in dem Tor zum Dannewerk, das Astrid und Frauke ausgegraben haben. Das ist der Kristallisationspunkt, da treffen sich alle diese großen Linien. Das ist gerade dieser Handels-, dieser Kulturaustausch, der stattfindet insbesondere in Heiterbu, ist natürlich so eine Begegnungsgeschichte. Man kann auch sagen, das Dannewerk ist irgendwann mal Religionsgrenze gewesen, bevor die Christianisierung Skandinaviens und Dänemarks erfolgt ist. Also hier sind eine Menge, nicht nur baukulturelle Sachen, sondern eine Menge andere Kultur ausgetauscht worden. Es ist so eine klassische Grenzzone, bei der nicht alles schwarz-weiß ist und bei der bei der sehr viel Austausch stattfinden kann. Dafür steht dieses Welterbe Heiterbuh-Dannewerk eben sehr stark und dann nebenher auch für diese historische Grenzanlage.
Also quasi damals Tor zur Welt und heute auch Tor zur Welt, kann man schon fast sagen.
Das ist, kann man sagen. Ich will sagen, spätestens seitdem Schleswig dann durch die Lübecker Hanse dann doch etwas ausgezehrt wurde. Es ist Frage, ob man weiterhin den Handelsverkehr in dieser Region als Tor zur Welt bezeichnen kann. Das, glaube ich, gehört dann eher Hamburg in dem Fall. Aber in der Zeit auf jeden Fall. Es ist ein Ort des Austauschs gewesen und dann in einem zweiten Leben ein Ort der Abgrenzung. Aber beides gehört zusammen, wobei das Welterbe dann sehr auf die Wikingerzeit guckt.
Ich habe noch mal so eine ganz kleine Nachfrage zu dem Punkt, dieser deutsch-dänische Anspruch. Wie sieht das denn in den Besucherzahlen aus? Also merkt man das, dass da mehr Leute aus Dänemark hierher kommen oder mehr Leute aus Deutschland?
Eindeutig. Wir haben so eine kleine Arbeitsteilung. Ich und der Kollege in Heiterbuh, wobei seine Besucherzahlen geringfügig höher sind. Wir haben hier so jährlich ungefähr 15.000 Gäste, die uns aufsuchen, im Park deutlich mehr, während Heiterbuh dann auf 170.000 kommt. Das ist ein etwas anderer Faktor. Aber im Prinzip ist es so, dass man sagen kann, die Deutschen fahren nach Heiterbuh und die Dänen kommen zum Dannewerk. Das hat auch ganz natürliche Gründe, gerade von den großen Mengen an deutschen Touristen, die dann nach Heiterbuh kommen, ist es klar, es ist der einzige relevante Wikingerort in Deutschland. Es hat natürlich eine ganz enorme Anziehungskraft, wenn man als Deutsche Wikinger erleben will. Und das will man natürlich, weil Wikinger eine enorme Faszination ausüben, die ja in den letzten Jahren noch viel größer geworden ist. Dann fährt man erst nach Heiterbuh. Während die Dänen, ich sag mal, auch in ihrer Nachbarn, sie müssen nicht so weit fahren, um andere wichtige Wikingerorte zu erleben. Das heißt, für sie ist vielleicht nicht der Wikingerort das Wichtige am Dannewerk, auch wenn das ein enormes, das größte Wikingerbauwerk bezeichnen, mit den Phasen, die in der Zeit ausgebaut worden sind. Aber so sind einfach unterschiedliche geschichtliche Traditionen und Interessen da. Wir arbeiten sehr stark dran, uns gegenseitig die Gäste ein bisschen zuzuschieben, und das Welterbe verschiebt auch da ein bisschen das Gefüge. Wir können mehr deutlich machen, und dazu tragen wir auch sehr gerne bei, für die dänischen Gäste, dass Heiterbuh wirklich der größte Handelsplatz Nordeuropas in dieser Zeit gewesen ist und eine völlig nicht so überschätzende Rolle für die dänischen Könige gehabt hat als Einnahmequelle. Es wird wirklich einer, wenn nicht der wichtigste Ort überhaupt für sie gewesen sein. Das versuchen wir unseren dänischen Kunden näher zu bringen und zu sehen, das lohnt sich. Auch weil in Heiterbuh ganz außergewöhnliche Erhaltungszustände da sind durch besondere Bodenverhältnisse. Da sind Dinge erhalten, die findet man nirgendwo sonst. Und andersherum erleben die Leute auch nicht zuletzt durch das Welterbe, dass es zum einen ein Wikingerort mehr gibt. Wenn man Heiterbuh gesehen hat, dann ist der zweite Wikingerort der große, den man in Deutschland erleben kann, das Dannewerk. Zum anderen durch den Zusammenhang und das Weltkulturerbe haben wir da durchaus auch Interesse. Wir erwarten da auch deutlich höhere Besuchermengen. Wir merken schon, dass der Druck hier vor Ort steigt. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir dann hier ein ganz neues Besucherzentrum zur Vermittlung des Dannewerks bauen.
Ehe wir uns dem widmen, vielleicht kann man auch mal ergänzen, also das stimmt natürlich total, dass die Dänen natürlich viel lieber ans Dannewerk kommen, weil ich glaube auch, dass der deutsche Durchschnittsbürger wahrscheinlich mit dem Begriff Waldemarsmauer nichts anfangen kann, weil wer ist Waldemar der Erste? Jeder Däne wird ihn kennen, aber ich glaube, hier ist er eher das ein bisschen dünner gesät. Ich kann doch vielleicht ganz anekdotisch nochmal ergänzen, weil ich kenne das selber, also als ich bin hier in der Region aufgewachsen, habe in Schleswig eine Ausbildung gemacht, deswegen bin ich öfters mal von Nordfriesland nach Schleswig gefahren. Es kam immer mal vor, dass ich auch über Hollingstedt fahren musste. Das heißt, ich bin ständig hier an Dannewerk vorbeigefahren oder auch mal durchgefahren, und mir war es, glaube ich, damals gar nicht bewusst, was das eigentlich war. Ich glaube, für mich war das im Vorbeifahren ein größerer Knick, Ich vermute mal, das geht wahrscheinlich vielen in der Region gar nicht so großartig anders und das wird sich ja vielleicht durch das neue Museum ja erst jetzt.
Ich denke, also das ist doch zumindest unser Ziel, dazu beizutragen. Ich glaube, die Aufmerksamkeit in der Region ist mittlerweile durch das Welterbe da. Und wir versuchen auch als Museum deutlich sichtbarer zu sein. Auch das Museum, die Gründung von Heiterbu und die Gründung von des Dannewege Museums sind noch in diesem Kontext nationaler Konflikte irgendwie verortet gewesen. Wir sind lange das Dänenmuseum gewesen. Das hat sich, glaube ich, schon geändert. Und wir setzen natürlich darauf, das auch stärker vermittelbar zu machen. Wenn du sagst, ein größerer Knick, wir haben auch Bereiche des Dannewerks, die sehen deutlich größer aus als ein großer Knick, aber die sehen aus wie ein Deich. So, und auch da muss man erst vermitteln, was dann das Besondere dran ist, und das ist eben unsere Aufgabe, gerade als Dannewege-Museum, als Vermittlung des Dannewerks, dass man bei uns jetzt ins Besucherzentrum, später ins Museum kommt und erfährt, wie enorm beeindruckend diese Anlage auch gewesen ist. Da gehört natürlich immer ein bisschen Wissen dazu. Es sind die wenigsten Bereiche, die von selber diesen Wow-Effekt auslösen. Natürlich, wenn man hört, wie lang ist das gewesen, wie viele Steine sind da verbaut worden, 20 Millionen Feldsteine, 6,7 Millionen Ziegelsteine gebrannt. Es wird kein Wald in weit und breit gewesen sein, weil alles irgendwie im Wall oder in Palisaden verbaut worden ist. Das ist faszinierend, aber das muss man eben auch wissen, um das zu sehen. Es ist ganz wichtig, deutlich zu machen, was ist eine 5 bis 7 Meter hohe Ziegelmauer? Weil wir haben eben jetzt nur 3 Meter. Diese 3 Meter sind wunderschön, man sollte sie unbedingt gesehen haben. Aber es ist schon gut, das einzuordnen und das festzustellen. Und da arbeiten wir auch glücklicherweise sehr, sehr eng in diesem Welterbe, auch mit dem Archäologischen Landesamt, mit dem Kreis Schleswig-Flensburg zusammen, um nicht nur ein tolles Museum zu bauen, das von dänischen Stiftungen finanziert wird, aber mit Unterstützung des Kreises werden auch die Außenanlagen hier neu gestaltet, sodass man möglichst auch ein bisschen mehr von dem Ursprünglichen erleben kann, ein bisschen mehr dazu erlebt.
Ja, ich könnte vielleicht zu dem, was du gesagt hast, noch ergänzen, dass ein großer Unterschied zwischen Heiterbu und Dannewerk natürlich auch, was die Vermittlung und die Präsentation angeht, ist, dass es in Heiterbu natürlich diese Anlage gibt mit dem Halbkreiswall und den Häusern, die man da rekonstruiert hat und so weiter. Und natürlich eine Unmenge an wahnsinnig vielen und auch unglaublich exotischen und faszinierendem Fundmaterial. Das sind, ja, wie gesagt, es sind Unmengen von unglaublich schönen Dingen, exotischen Dingen, interessanten Dingen und so weiter. Und das fehlt hier am Dannewerk nahezu komplett. Wir haben ja nun mehrere Jahre hier ausgegraben, Frauke und ich, und dabei muss man sagen, dass Funde an sich, also archäologisches Fundmaterial, total unterrepräsentiert ist. Wir haben sehr wenige Funde, also die Menge ist, die Menge an sich ist irgendwie sehr, sehr gering, und die Dinge sind auch nicht besonders spektakulär. Also das sind, handelt sich halt um Keramikscherben, teilweise auch sehr unansehnliche Keramikscherben, und eigentlich nicht viel mehr. Also das Einzige, was man vielleicht hervorheben kann, ist, dass man, je nachdem, wie die Erhaltungsbedingungen sind, teilweise sehr schöne Holzbarten findet, die hier verwendet worden sind, um die Gräben auszuheben, um die Wälle aufzuschütten. Aber das ist es dann halt auch. Und das macht es natürlich in der Vermittlung deutlich schwieriger, weil man eben keine schönen Dinge zeigen kann oder Dinge zeigen kann, mit denen man irgendwelche Geschichten verbinden kann. Das hält sich sehr stark in Grenzen. Und man muss eben tatsächlich versuchen, die Wälle und die Strukturen, die lange Geschichte und auch vieles, was man nicht sieht und vielleicht auch nicht so leicht verstehen kann, weil die Baugeschichte doch relativ komplex ist, dann eben in der Vermittlung so einzubringen, dass die Leute auch Spaß daran haben und das auch tatsächlich mit Interesse sich angucken.
Ja, das ist auch meine Hoffnung an euch, dass ihr noch ein langes und erfülltes Berufsleben habt und mir ganz viele Exponate für meine Ausstellung ausgrabt. Aber Ich finde, wir sind da auch nicht so schlecht bestückt. Natürlich hat Heiterbu eine wunderschöne Sammlung mit ganz besonderen Dingen und das macht es natürlich nicht leichter, weil Häuser, Schmuckgegenstände, Handwerk natürlich auch viel mehr von Menschen erzählt, die wir hier am Dannewerk nicht so in dieser Form kennen. Es sind aber Funde drumherum gemacht worden und um jetzt die Ehre meines künftigen Museums zu retten, wir haben eine so gute Zusammenarbeit den Kollegen beim Landesmuseum, dass wir durchaus auch ganz tolle Funde aus Heiterbu bekommen, dass wir tolle Funde aus Ellingstedt bekommen können, eine Siedlung, die nördlich des Dannewerks gelegen hat, sodass wir hier einen guten Mix hinkriegen. Aber natürlich ist es eine große Herausforderung. Von daher werden wir auch nie ein Museum wie Heiterbu werden hier am Dannewerk, das eine fundbasierte Ausstellung hat.
Also es ist dadurch einfach schwieriger, ne?
Ich möchte dann trotzdem dagegen halten, dass es auch eine Herausforderung, eine Chance ist, dass man eine Geschichte erzählen kann, ohne eng daran gebunden zu sein, 20 schöne Hornkämme auszustellen. Sondern wir werden die Geschichte des Dannewerks erzählen, die unglaublich spannend und vielschichtig und sehr lang ist und werden da auf jeden Fall auch schöne Exponate. Astrid untertreibt natürlich ein bisschen diese Sparten unter anderem, die da gefunden sind natürlich Wahnsinn. Also dass man da Holzsparten hat, die vielleicht annähernd 1.500 Jahre sind oder 1.200 Jahre alt sind, das ist ja schon was ganz Besonderes und das können wir auf jeden Fall zeigen. Es sind einige Objekte gefunden worden, die mit dem Bau zu tun haben. Aber es ist schon richtig, es ist wenig hier zu finden und das hängt mit einem Aspekt zusammen, den wir vielleicht dann doch ein bisschen haben liegen lassen unterwegs. Und das ist, dass nochmal ein massiver Ausbau im 19. Jahrhundert hier stattfindet, wo die Dänen aufbauen auf diesen Mythos Thyra Danebol, nochmal die Dannewerkanlage massiv ausbauen. Das dänische Militär sagt, es macht keinen Sinn, das Dannewerk auszubauen, weil wir von Nordsee bis Ostsee eine 60 Kilometer lange Verteidigungslinie haben. Und das können wir nicht machen. Und natürlich haben sie recht. Du als Burgenforscher weißt auch, dass die Waldemarsmauer um 1200 auch nicht jetzt die modernste Form der Verteidigung war, sondern vielleicht wirklich hauptsächlich eine Machtdemonstration, weil man von Burgen aus ja viel flexibler reagieren kann und nicht so eine lange, massive Linie zu verteidigen hat, was sehr, sehr viele Menschen erfordert.
Jede Verteidigung ist nur so gut wie die Menschen, die sie verteidigen
können. Und wir sind ja, oder und wie viele die Menschen sind, wir haben einen massiven Ausbau nach dem Ersten Schleswigischen Krieg. Schleswig-Holsteiner werden das mit Erhebung bezeichnen. 1848 bis 50 haben wir, nachdem die Deutschen das besetzt haben und auch mit großer Propaganda genutzt haben, dass sie das große dänische Symbol Dannewerk besetzt haben. Dann haben sie, nachdem die Schleswig-Holsteiner und ihre Unterstützer wieder raus waren, das hier schon mal ausgebaut. Es ist klar, dieser nationale Konflikt schwelte weiter. Die Dänen glaubten vielleicht, sie hätten den Krieg gewonnen und alles ist gut, aber es schwelte ja immer noch in der Region und es kam zum weiteren Konflikt. Das soll man woanders nachlesen, was denn da die Ursachen sind. Entscheidend ist, im Vorfeld dieses Konflikts entscheidet sich Dänemark, das Dannewerk massiv auszubauen. Das Militär sagt, nee, machen wir nicht. Wir brauchen 60.000 Leute für 60 Kilometer, die haben wir nicht. Und da ist aber dieser Mythos von Königin Thyra, von dieser historischen Grenze, von dem Dannewerk als der quasi natürlich, fast schon übernatürlich beschriebenen Grenze zu den Deutschen entscheidend dafür, dass sich am Ende der König und die Politik sich dafür entscheidet, dann das Dannewerk auszubauen. Und da werden sehr große Teile des Dannewerks komplett überarbeitet. Und das könnte eine der Erklärungen sein, weshalb wir dann nicht so viele Funde hier vor Ort haben, weil eben ein Großteil der Anlage komplett umgeflücht worden ist, die Wälle erhöht worden sind. Da erleben wir einfach heute eine Anlage, die anders gestaltet ist als das, was wir im Mittelalter erlebt haben. Wir haben so ein bisschen von allen Phasen sichtbar, gerade in diesem archäologischen Park, wo dieses Museum liegt, aber natürlich auch entlang dieses, dieses großen Dannewerks, aber es ist immer wieder überarbeitet worden, weil ansonsten kann man nicht wirklich erklären, dass eine solche Anlage nicht so ein paar Pfeilspitzen oder so ein bisschen was, ich hoffe drauf, dass das irgendwann mal noch gefunden wird.
Wenn man denn zum Museum kommt, wird man auch gleich von zwei Kanonen begrüßt, die ja genau aus dieser Zeit wahrscheinlich kommen dürften.
Die eine ist eine Originalschanzenkanone von 1864, die hier eingerichtet worden ist. Die andere ist eine, mit der wir tatsächlich ballern können. Das machen wir jetzt mit Rücksicht
nicht auf... Jetzt.
Nein, das machen wir ohnehin nicht jetzt gerade, aber das machen wir auch in dieser Zeit nicht, weil wir denken, das gehört einfach nicht in einer Zeit, wo wir Krieg in Europa haben, diese Kanone zu nutzen. Aber und auch das ist ein wichtiger Punkt für die Dänen und einer der Gründe, weshalb die Dänen uns aussuchen. Das Dannewerk hat mal knapp 5 Tage gehalten, als es dann wirklich angegriffen wurde, 1864. Das war keine unbedingte Erfolgsgeschichte für die Dänen, aber man hat eine andere Tradition in Dänemark, mit solchen geschichtlichen Ereignissen umzugehen. Das sieht man auch an Düppel, wo sie verheerend geschlagen worden sind, nachdem das Dannewerk überwunden worden ist. Und wo bis heute auch Geschichte wirklich kultiviert wird von dänischer Seite, auch eine Niederlage. Und das gilt auch für hier. Aber das ist auch einer der Gründe, weshalb man hierher kommt, um diese Anlage zu erleben. Aber das ist jetzt... In Wirklichkeit handelt die Geschichte mehr vom Mythos Dannewerk, als dass sie vom militärischen Bauwerk Dannewerk handelt, auch wenn das deutliche Spuren hinterlassen hat hier.
Das ist ein schönes Schlusswort eigentlich, weil es ja wieder den Kreis schließt zu dem, was ich zu Beginn sagte. Ich habe jetzt noch 2 kleine Fragen, die wir vielleicht kurz noch beantworten können. Das eine ist, wann soll das Museum hier fertig sein und diesen schönen provisorischen Bau hier ablösen?
Wir erhalten bis Mitte 2025 hier ein komplett neues Museum, das von Kopenhagener Architekten gezeichnet worden ist. Ein mehr oder weniger reines Holzhaus. Das wird schon was sehr Besonderes werden. Mit einer komplett neuen Ausstellung. Wir rechnen damit, dass wir die irgendwann Mitte 2025 das eröffnen können. Und solange sind wir eben hier mit einem provisorischen Besucherzentrum für die Leute da.
Und die zweite, vielleicht etwas schwierigere Frage, wann ist denn mit den Publikationen der Ausgrabung zu rechnen?
Das ist ja schon fast unfair, diese Frage.
Also den vom letzten Jahr oder den letzten Jahren?
Die Publikation umfasst ja mehrere Jahre und auch die Altgrabungen, die werden mit eingebunden in diese Publikation. Das wird schon ein ziemliches Gewicht haben, das Ding. Und es ist so, dass wir beide nicht Vollzeit daran arbeiten können, aus Gründen, weil unsere Arbeitskraft anderweitig benötigt wird, auch aus finanziellen Gründen und so weiter. Was bedeutet, dass sich das eben eine Weile hinzieht. Dazu kommt, dass das Dannewerk eine unglaublich komplexe Anlage ist. Und wir diese Grabung mit mehr Fragen als Antworten verlassen haben auch. Und natürlich ganz genau aufpassen müssen, dass alles genau richtig gemacht wird. Naturwissenschaftliche Untersuchungen vorliegen zum Zeitpunkt der Publikation und so weiter. Aber wir sind gut dabei und natürlich versuchen wir auch Schritt zu halten mit dem Museumsbau und der Museumseröffnung. Und das müssen wir mal sehen, was die Zukunft bringt, die nächsten paar Jahre bringen und wie sich das umsetzen lässt.
Ja, also ich denke auch, also einen Zeitpunkt können wir da im Moment konkret nicht nennen, aber es ist selbstverständlich, dass natürlich wir mit dem Museum, mit Lars Bethke zusammenarbeiten und dass unsere Ergebnisse natürlich dort schon einfließen werden, auch wenn die Publikation, das Manuskript vielleicht noch nicht komplett abgeschlossen ist. Aber es ist selbstverständlich und natürlich zwingend notwendig, dass das alles schon, alle unsere Ergebnisse dort einfließen werden. Und dass wir da im engen Kontakt stehen und das natürlich auch begleiten.
In der Zwischenzeit kann ich natürlich die Publikationen des Museums empfehlen, die auch teilweise in Zusammenarbeit mit Frau Kohn-Astrid entstanden sind. Wir haben in den letzten Jahren sowohl den archäologischen Teil als auch den geschichtlichen Teil, auch die jüngere Geschichte noch mal aufgearbeitet, gerade weil es so lange auch nationales Konfliktthema gewesen ist. Da sind zwei Publikationen daraus hervorgegangen, die, ich denke, alles zusammenfassen, was im Moment aktuell ist. Wir haben jahrelang keine aktuellen Publikationen gehabt und ich denke, es ist die erste umfangreiche auf Deutsch seit den 1920er Jahren und es ist auch im Dänischen die erste aktuelle seit langer Zeit und sicherlich auch die erste aktuelle, in der nicht nationale Geschichtserzählungen dann die Darstellung auch vorbringen.
Genau, und diese Publikation verlinken wir sonst in den Shownotes auch, also wer genauso wie die Ausgräberinnen dann noch mehr Fragen als Antworten hat nach der heutigen Folge, kann dort dann eben noch intensiver noch was nachlesen.
Ja genau, das wollte ich selber auch nochmal ergänzen, Frauke und ich haben natürlich jetzt zwischenzeitlich auch schon diverse kürzere Publikationen über unsere Ergebnisse veröffentlicht und ja, das kann man dann über eine, da kann man dann über eine Verlinkung rankommen und ansonsten kann man sich natürlich auch direkt an uns wenden im Archäologischen Landesamt oder am Museum in Haddersleben und uns um Tipps und Zitate bitten.
Wer also noch nicht genug vom Dahnewerk hat, kann da sich noch tiefer eingraben. Wir sagen an dieser Stelle vor allen Dingen Danke an unsere drei Gäste heute. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Es war ein tolles Gespräch und wir sagen auch vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind.
Am besten abonniert ihr diesen Podcast in der App eures Vertrauens, damit ihr die neue Episode gleich in eurem Feed seht, sobald sie online ist. Aber schreibt uns auch gerne euer Feedback unter podcast@geschichte-s-h.de oder Instagram oder hinterlasst uns eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify, da es uns hilft, besser gefunden zu werden und den Podcast weiterzuentwickeln. Wir danken euch fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!